vom Heft Nummer 10, das Thema Familie. Und heute die Lektion Nummer 6, Ehefrau und Mutter. Lass uns zusammen diesen Vers lesen, 1. Korinther 7, 34. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. 1. Korinther 7, 34. Diese Lektion habe ich ja absichtlich nach der vorherigen Lektion gemacht, über den Mann, über den Ehemann, heute über die Frau, über die Ehefrau. Hier könnten wir ganz, ganz viel über dieses Thema reden, aber nur die Hauptpunkte habe ich heute genommen. Und vieles werden wir auch sehen in den nächsten Lektionen, wo wir dann auch Erziehung der Kinder und so weiter studieren werden. Heute mehr so diese Punkte, die wichtigsten Punkte in diesem Bezug. Und ja, die erste Frage, warum soll die Frau sich Gedanken machen, wie sie dem Mann gefällt? Das haben wir gerade gelesen. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das alles klingt so ein bisschen sexistisch. Aber ich versuche mal zu argumentieren in der anderen Richtung. Und zwar, ja, der Mann wird in der Arbeitswelt angegriffen und gemobbt. Ja, das heißt, ja, okay, nicht alle Männer werden ja in seine Arbeit gemobbt und so. Aber ich sag mal, es gibt viele Probleme. Der Mann kommt nach Hause gestresst oder mit vielen Sorgen und so weiter. Und dann ist es nicht gut, wenn er noch zu Hause ankommt und dann noch hier reihenweise Reklamationen oder Beschwerden sich anhören muss, seine Frau ankommt und sagt, du hilfst mir nicht und so weiter und ihn beschimpft und so weiter und so weiter, du bist ein Taugenix und so weiter, und solche Sachen. Das heißt, er kommt nach Hause schon müde und so und dann muss sich die ganze Sache noch anhören, das ist nicht gut. Deswegen steht es hier, wie sie dem Mann gefällt. Der Mann, der braucht jemand, der ihm zur Seite steht und nicht noch ein zusätzliches Problem oder noch ein Mensch, der ihn auf die Nerven geht. So verstehe ich diesen Text. Nicht im Sinne, dass die Frau hier, der Sinn des Lebens der Frau ist, den Mann zu gefallen. Nicht in diesem Sinne. Nicht in diesem Sinne. Der Mann soll auch die Frau gefallen. Der Mann soll auch die Frau helfen. Der Mann soll auch der Frau zur Seite stehen. Und so weiter. Jetzt wieder so ein kompliziertes Thema. Weil es geht ja die Frau, die Ehefrau. Und wieder so ein kompliziertes Thema, was ich auflösen will. Das heißt, habe als Ziel, dass wir hier eine richtige Perspektive bekommen von dieses Thema, was ja oft in der Bibel vorkommt, öfter als man möchte, in der Bibel vorkommt, diese Verse, die das hier sagen. Kolosser 3,18. Isaias, les mal bitte vor, Kolosser 3,18.
Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Kolosser 3,18.
Dieses ordnet euch euren Männern unter. Das sind diese Wörter, die werden oft missverstanden und missbraucht. Ja klar, das heißt, seit meiner Kindheit höre ich sehr oft solche Aussagen. Ja, die Frauen, die müssen gehorchen, die müssen alles tun, was der Mann befiehlt und so weiter. Seit meiner Kindheit höre ich solche Sätze. Bis heute, leider bis heute, weil Menschen einfach solche Wörter hier falsch verstehen. Die lesen nicht die ganze Bibel, die picken sich hier einen Bibelvers raus aus dem Zusammenhang, reißen sie diesen Vers und dann schon bauen sie hier eine Theologie, was aus den Frauen quasi Mitarbeiter der Männer macht oder Sklaven der Männer macht oder so, was ganz, ganz falsch ist, ganz falsch, ganz gegen Jesus. Und ich nenne hier ein Vers, was das hier erleuchten soll. Ein Vers, Epheser 5,21. Wolfgang, würdest du bitte hier Epheser 5,21 lesen?
Ordnet euch einander unter, in der Furcht Gottes, Epheser 5,21.
Ja, man sieht, in diesem Vers werden alle gemeint, alle, euch, ne? Ordnet euch einander unter. Ja, hier schreibt Paulus zur Gemeinde in Epheser, den Geschwistern, das heißt die Brüder und die Schwestern, schreibt er, ordnet euch einander unter. Was heißt das? Ne? Das heißt, dass ja alle Geschwister sich den anderen Geschwistern unterordnen sollen. Das heißt, was bedeutet dann das Wort unterordnen? Ne? Denn man merkt schon, dass das Wort unterordnen nicht diese Betonung hat, dass eine Person jetzt die andere Person misshandeln darf oder benutzen darf als ein Ding oder so, sondern das mit dem Unterordnen bedeutet völlig was anderes. Und hier ist es klar, das heißt, noch vor ein paar wenige Monate hatte ich solche Diskussionen über Männern und Frauen und so. Und da gibt's Männer, die denken, dass die Frauen unter ihnen sind. Und das hatte ich in der letzten Lektion besprochen. Die Frauen sind nicht unter dem Mann, die sind dem Mann gegenüber, nicht unter dem Mann, sondern vor dem Mann. Das heißt, vor im Sinne von Auge im Auge sozusagen. Das heißt, im gleichen Niveau. Und dann gibt's Männer, die kommen und sagen, ja, die Frau muss sich dem Mann unterordnen. Ne? Und dann kann ich hier Epheser 5, 21 nehmen und sagen, ja, aber der Mann muss sich auch der Frau unterordnen. Ne? Und dann würde einige Sexisten hier Augen machen. Ne? Ja, der Mann soll sich der Frau unterordnen. Ja, hier steht es, ordnet euch einander unter. Das heißt, auch die Männer sollen sich der Frauen unterordnen. Aber was bedeutet dann dieses Wort? Warum? Ne? Warum sagt Paulus öfter dieses Wort, Frauen, ordnet euch euren Männern unter? Warum sagt Paulus oder die Bibel ein paar Mal dieses Wort? Und wenn man das ein paar Mal liest oder das ganze Neue Testament liest, kommt man, ich sage so, bin ich gekommen zu der Erkenntnis, dass viele Frauen damals respektlos gegen ihren Ehemännern waren. Ja? Respektlos. Das heißt, die waren, die hatten einen großen Maul und haben immer dagegen gehalten und immer alles, was die Männer gesagt haben, mussten die immer verneinen und immer besser wissen und so weiter etc. pp. Das heißt, die waren ganz schlimm. Und deswegen sagt Paulus, Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und wenn wir hier den Vers 1. Petrus 5,5 lesen, dann können wir das schon ein bisschen besser verstehen. Tatjana, les mal bitte hier 1. Petrus 5,5.
Ebenso, ihr Jüngere, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmutigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. 1. Petrus 5,5.
Wenn wir die Bedeutung vom Wort sich unterordnen suchen in der Bibel selbst, finden wir in vielen Versen diese Bedeutung. Und in diesem Fall ist die Bedeutung Demut, weil es steht, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Das heißt, im gleichen Satz werden diese zwei Wörter benutzt, unterordnen und Demut. Unterordnen und Demut. Dann merken wir, dass Demut praktisch ein Synonym für unterordnen ist. Demut. Wie ich schon erklärt hatte, wenn die Frauen früher damals respektlos waren und so weiter, hier steht es Demut. So soll es sein. Nicht respektlos, sondern Demut. Versteht ihr? Das sind Antonyme und Synonyme. Das heißt, respektlos, das Gegenteil von Demut. Und unterordnen, das gleiche wie Demut. ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen. Das heißt, wenn Christen zusammenkommen, dann sollen wir demütig sein vor den anderen. Ganz klar, logisch. Ne? Das ist ein Prinzip, das sowohl für Männer als für Frauen gilt. Und ein Vers, was in diesem Bezug oft benutzt ist, was wir gleich lesen werden, ist Epheser 5, 33, ne? Wo es steht, dass, ne, dass die Frau den Mann Ehrfurcht erweisen soll und der Mann die Frau lieben soll. Und dann gibt's Leute, die das hier umdrehen und gehen hin und sagen, oder ein Mann geht zu seiner Frau und sagt, Frau, schau mal, hier steht es, ne, Kolosser 3, 18, du musst dich unterordnen, ne? Quasi es ihr ins Gesicht ne, reiben. Du musst das jetzt tun, ne? Oder das Gegenteil wäre, wenn jetzt eine Frau zum Mann geht und sagt, Mann, hör mal, ne, hier steht's in der Bibel, Männer sollen die Frauen lieben, du musst mich jetzt lieben, ne? Ne, das heißt, ich mache das jetzt ein bisschen so witzig im Sinne von, ne, die Bibel sagt nicht, ihr Männer geht zu euren Frauen und reibt es ihr ins Gesicht, sie muss sich unterordnen. Ne? So steht es nicht. Es steht, Männer, ne, liebt eure Frauen. Frauen, ne, erweise den Mann Ehrfurcht. Die Bibel redet den Mann und redet die Frau an, ne, und lehrt, dass sie das tun soll und nicht das Gegenteil. Ne? Die Bibel sagt nicht, dem Mann, du musst zu deiner Frau gehen und sie, ne, dies und das erklären, ne? Sondern wenn wir Christen sind, wenn einer ein Christ, ein glaubender Mann ist, dann liest er das in der Bibel, der Mann soll die Frau lieben und dann geht er hin und tut das. Und wenn jetzt eine Frau die Bibel liest und liest da drin, ne, die Frau erweise dem Mann Ehrfurcht, dann nimmt sie das und ne, tut sie das. Ne, das ist die Bibel spricht, ne, den Mann an und die Frau an. Und nicht, und sagt nicht hier, du musst zu den anderen gehen und denen, ne, was, ne, ins Gesicht werfen, ne. Gut, auf der nächsten Seite. Paulus wirkt entgegen ein Problem, was schon bei Adam und Eva der Fall war, ne. Das sage ich öfter, das mit Adam und Eva, ne. Dass schon Adam gezeigt hat, dass er sehr egoistisch war. Und schon Eva, ne, wollte Adam belehren und so weiter. Das heißt, wie ist es dazu gekommen, ne, dass Adam und Eva gesündigt haben? Ja, weil Adam mit seinem eigenen Kram beschäftigt war, anstatt hier die Familie zu leiten, wie wir letzte Mal studiert haben, und Frauen, ne, anstatt Eva sich gekümmert hat mit ihren Aufgaben, hat sie sich gekümmert, ne, sagen wir so, Klatsch und Tratsch zu machen im Paradies mit der Schlange, ne, dazu so zu tratschen, ne, und dann ist es so gekommen und dann ist sie zum Adam gegangen und gesagt, hier Adam, hier, ne, eine Frucht isst da, ne, isst davon, ne, ihn kommandiert, ne, und so weiter. Das heißt, diese Probleme sind dort entstanden und sie haben sich nicht geändert. Mann und Frau haben immer, sagen wir so, diese Probleme. Und deswegen ist es auch nicht komisch, wenn Paulus das so bespricht. Ne? Noch so ein Vers, was uns zeigt, was das Wort Unterordnung bedeutet. Ich lese mal 1. Timotheus 2, 11 bis 12. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber eine Ehefrau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Ehemann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. 1. Timotheus 2, 11 bis 12. Mein erster Kommentar ist, warum habe ich hier dieses Wort Ehe in Klammern gemacht, obwohl es hier in der deutschen Sprache nicht so ist. Auf Portugiesisch ist das so. Auf Portugiesisch steht es dort, ne? Marido, das heißt Ehemann. Auf Portugiesisch gibt es, ne, dieses Wort. Marido bedeutet Ehemann und Homem bedeutet Mann. Aber auf Deutsch steht es Mann und nicht Ehemann. Warum? Ja, weil es in der Ursprache so ist, wie auch im Deutsch. Ne? In Deutsch kann man, ich sage so, Mann oder Ehemann sind austauschbare Wörter, die aber, was aber in bestimmten Fällen zu ne, Missverständnis führt, wie in diesem Fall. Ne? Das heißt, wir sollten hier diesen Vers nicht verstehen im Sinne von, dass alle Frauen über alle Männer nicht herrschen sollen. Versteht ihr? Das heißt, es geht hier um Ehefrau und Ehemann und nicht alle Frauen und alle Männer. Versteht ihr? Deswegen habe ich das hier sehr betont, weil auch das Wort Frau kann sowohl Ehefrau als auch alle Frauen der Welt bedeuten. Und deswegen müssen wir hier wissen, um was es geht. Und deswegen habe ich hier betont. Aber das Wort sondern ist ein ganz tolles Wort. Ich sage jetzt das Wort sondern, weil dieses Wort setzt zwei Sätze oder zwei Ideen entgegen. Das heißt, eines ist das Gegenteil vom anderen. Die eine Idee ist das Gegenteil der anderen Idee. Und die erste Idee ist Unterordnung. Ja? Und die zweite Idee, sie soll sich still verhalten. Sondern sie soll sich still verhalten. Das heißt, das, was Paulus hier bekämpft, ist, dass die Frauen sich nicht still verhalten haben. Was wäre dann das Gegenteil von still verhalten? Ja, das Gegenteil von still ist aufbrausend, ne? Oder störend, ne? Oder quatschend oder etc. Das heißt, nicht still, nicht demütig, wie wir schon vorher gesehen haben. Ne? Das Unterordnung, Synonym von Demut ist. Und in diesem Fall Unterordnung, Synonym von sich still verhalten. Ne? Darum geht es, sich still verhalten. Sich still verhalten, darum geht es. Das heißt, die Frauen in jener Zeit, die waren sehr aufbrausend und waren nicht still, haben die Versammlung gestört und waren immer nervös und immer viele Probleme verursacht und viele Konflikte verursacht und so weiter. Und das sagt Paulus, so soll es nicht sein. Die Frauen sollen sich still verhalten, wie die Männer. Schau, die Männer, die waren sich so still, warum tun die, das die Frauen nicht, ne? Woher habe ich das, ne? Diese Idee, was ich gerade ausgesprochen habe? Ja, weil warum sagt immer Paulus zu den Frauen, sie sollen sich still verhalten, ne? Weil sie das nicht getan haben. Ne? Und wenn die Männer dann so wären, hätte er sie angesprochen, versteht ihr? Ne? Und heute ist das Problem vielleicht ein anderes, versteht ihr? Heute ist vielleicht das Problem genau das Gegenteil. Deswegen müssen wir das hier erklären, müssen wir das hier verstehen. Hier habe ich als nächste Überschrift eine große Überschrift gemacht. Ihr merkt schon, wie die Buchstaben so groß sind, die eheliche Beziehung in Epheser 5, weil dieser Text, Epheser 5, Verse 21 bis 31, wird sehr oft missverstanden. Sehr oft missverstanden, dieser Text, die Verse 21 bis 31. Lies mal das zu Hause. Heute Abend oder morgen früh, lies mal hier Epheser 5, 21 bis 31. Und dann liest den Vers 32, was ich jetzt lesen werde. Oder lass mal sehen, wer ist jetzt wieder dran? Isaias ist jetzt dran, ne?
Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Epheser 5, 32.
Lies mal bitte schon direkt hier Epheser 5, 33, der nächste Vers.
Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht.
Epheser?
Epheser 5, 33.
Ne, ihr merkt, das sind zwei Verse, die hintereinander stehen. Vers 32 und 33. Und die schließen diesen Abschnitt vom Vers 21 bis 31, wo es steht, ne, dass der Mann der Kopf der Frau ist und so weiter und so weiter, die ganzen Sachen. Ein sehr, ich sage mal so, scheinbar sehr sexistischer Text. Scheinbar sehr sexistisch. Aber wenn wir diese zwei Verse hier genau betrachten, merken wir, dass diese Verse 21 bis 31, ist da in diesen Versen darum geht. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Das heißt, Paulus sagt, die Verse 21 bis 31, die deuten auf Christus und die Gemeinde und nicht auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Das müssen wir uns merken. Und der Vers 33 fängt so an. Doch auch ihr. Das heißt, er sagt, ne, die Verse 21 bis 31, die beziehen sich auf Christus und die Gemeinde, aber auch Mann und Frau, ne, die bekommen was ab, ne, die für den gibt's auch eine Botschaft Und die Botschaft ist, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Das heißt, das ist die Botschaft für Frau und Mann. Und alles, was in den Verse 21 bis 31 steht, bezieht sich auf Christus und die Gemeinde. Deswegen, bitte hört auf, ne, diese Verse zu benutzen in Bezug zur ehelichen Beziehung. Ne? Weil das wird die Sachen, ich sag mal so, Informationen reinbringen, die Gott nicht will, die Gott nicht möchte. Gott will nicht, dass man diese Verse 21 bis 31 anwendet auf die Ehe. Auf die Ehe gilt der Vers 33. Jeder von euch, ne, der Mann liebe seine Frau und die Frau erweise dem Mann Ehrfurcht. Das ist Zusammenfassung, das ist die Botschaft für das Ehepaar. Ein ganz wichtiger Titel in dieser Lektion. Das heißt, bitte steckt die Verse 21 bis 31 von Epheser 5 in die richtige Schublade. Das heißt, in den richtigen Zusammenhang. Und dann ist vieles in der Welt besser und klarer und harmonisiert mit das, was wir schon geschaut haben, was wir schon studiert haben. Nächste Überschrift, Frau als Mutter. Mutter zu sein ist eine ehrenhafte Stellung. 2. Mose 20, 12. Was steht da? Was steht in 2. Mose 20, 12? Isaias, weißt du, was dort steht? Ne? Isaias. Dieser Kapitel, 2. Mose 20, habe ich schon so oft erwähnt. So oft. Weil dort stehen die sogenannten 10 Gebote. Ne? Die sogenannten 10 Gebote. Und ja, welcher der Gebote sagt, dass die Mutter eine ehrenhafte Stellung ist, Mutter sein, ne? Dieses Gebot, du sollst, ne, Vater und Mutter ehren, ne? Du sollst Vater und Mutter ehren, ne? Das heißt, eine Mutter ist eine ehrenhafte Stellung, Position. Und warum ist es so? Ja, einer der Gründe nenne ich hier, weil die Frau ein Werkzeug Gottes ist, um einen Mensch zur Welt zu bringen. Ein Werkzeug Gottes. Das heißt, Gott will Menschen schaffen, will, ne, alles Mögliche schaffen, aber auch Menschen und benutzt dafür die Frau. Die Frau ist, ne, ein ganz wichtiges Werkzeug Gottes zur Schöpfung von Menschen. Halleluja. Ja, deswegen, Mutter sein ist eine ganz tolle Sache. Ganz, ganz tolle Sache. Ich beschäftige mich zurzeit auch mit dem Thema Abtreibung, weil wir das in, ne, einen Monat ungefähr studieren werden, dieses Thema. Und dann sieht man, ne, werden wir studieren, wie wichtig ist die Schwangerschaft und das Leben, das menschliche Leben, das menschliche Wesen und wie ein Kind, was im Bauch der Mutter ist, geschützt werden muss und so weiter und so weiter. Weil es so ein heiliges Ort ist, ein heiliger Ort ist, ne? Die Gebärmutter, den Bauch der Mutter, ein heiliger Ort, und wo ein Mensch 9 Monate verbringt, ne? Eine ganz, ganz wichtige und tolle Sache. Das Zuhause der Ehemann und die Kinder brauchen die Aufmerksamkeit der Frau. Dies sind Aufgaben, durch die sie ihre Liebe zeigt. Das Thema Frauen sollen lieben, ne, ist ein Thema, was ich heute so bespreche. Ne? Frauen liebt oder erweist den Mann Ehrfurcht und so. Nächste Überschrift, Kitas. Kitas sind nicht immer ungefährlich. Ne? Das heißt, ich will hier nicht nichts, ich sag mal so, fanatisieren oder so und sagen und es irgendwas hier verbieten oder so oder sagen oder den Teufel an die Wand malen, wie man so sagt. Aber trotzdem sind Kitas, ich sag mal so, sind andere Menschen, ne? Sind nicht Mitglieder unserer Familie und sind oft Menschen, die gar nicht an Jesus glauben oder vielleicht auch Menschen, die eine völlig andere Vorstellung haben von Erziehung oder von moralische Werte und so weiter. Deswegen müssen Eltern ganz genau hinschauen, was die Mitarbeiter der Kita da den Kindern erzählen, damit man rechtzeitig noch entgegenwirken kann und den Kindern sagen, hört zu, das, was euch dort beigebracht wird, stimmt nicht so oder, ne? Das heißt, etwas dagegen tun oder vielleicht die Kita vielleicht wechseln oder so, zu einer anderen das Kind bringen, etc., bevor es zu spät ist, weil dies die wichtigste Phase für die Bildung des Charakters eines Kindes ist. Das heißt, diese Phase, wo ein Kind zur Kita geht, das heißt, wenn es jetzt 3, 4, 5, 6 Jahre alt ist, und dafür braucht die Mutter viel Weisheit im Herrn. Jakobus 1,5. Wer Weisheit braucht, der soll es dem Herrn bieten, um die Seele des Kindes zu formen wie ein Tontöpfer. Die Eltern, die Mutter hauptsächlich, soll das Kind formen, die Seele formen, den Charakter formen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Jetzt ein anderes Thema, ein ganz anderes Thema. Ehefrau als Hausfrau und Verwalterin, bitte Sprüche 31, 10 bis 31 lesen. Und Isaias hat schon da die Bibel auf, Sprüche 31, die Verse 10 bis 31 wird uns Isaias jetzt vorlesen.
Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen. Aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht. Ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie greift nach dem Spinnrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Sie tut ihre Hand an dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Arm. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie macht sich selbst Decken. Lein und Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren.
Halleluja, Halleluja. Von diesen Versen, was Isaias gelesen hat, möchte ich hier zwei betonen, Vers 15 und Vers 27. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf, sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Vers 15 und Vers 27, sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Vers 27, dieser ganze Text ist einfach wow. Dieser ganze Text, einfach wow. Weil er vor 3000 Jahren geschrieben wurde ungefähr. Oder mehr als 3000 Jahre. Und ja, wenn man es so liest, ist sie ganz, ganz stark in diesem Bezug, wie eine Frau sich verhalten kann. Ja, okay, das sind ja keine Befehle, wo es steht, eine Frau muss Hemden nähen für sich und für andere oder solche Sachen. Heutzutage kann man die Sachen auch kaufen. Aber im übertragenen Sinn, das heißt, dass sie fleißig ist, dass sie arbeitet, aber darüber hinaus, das heißt, dass sie ein Grundstück kauft zum Beispiel oder dass sie befehligt, dass da auf einem Grundstück ein Weinberg gepflanzt wird und die verkauft Kleidung und an den Händlern, das heißt, die geht raus, die geht auf den Markt, die geht unter den Leuten und kauft und verkauft Sachen. Sie handelt. Das heißt, sie ist eine Händlerin. Sie ist eine Handwerkerin. Und so weiter. Und hat auch die Mägde. Das heißt, sie hat Mitarbeiter. Die hat ihre Mitarbeiter. Die hat ihre ihre Angestellten, besser gesagt, Angestellte. Ne? Das heißt, ganz klare Worte für eine Frau, die jetzt eine Geschäftsfrau ist, die eine Firma hat sozusagen, die kauft, die verkauft, die selber Sachen macht und so weiter. Und wurde vor 3000 Jahren geschrieben, dieser Text. Und viele sagen heute, ja, die Frau, die muss zu Hause bleiben, die muss, ne, in den vier Wänden bleiben, die muss hinterm Herd bleiben und so, ne, nur zu Hause, ne. Viele denken, dass die Bibel das lehrt, ne, dass die Frau nur zu Hause bleiben muss und so weiter, ne. Nee, die Bibel lehrt das völlig was anderes. Hier steht es, ne. Die Verantwortung über den Haushalt ist nicht ausschließlich von der Frau. Weil es hier viel steht über, ja, dass die Frau hier zum Beispiel Decken näht oder Hemden näht und solche Sachen. Das heißt, die Verantwortung über den Haushalt oder Kochen und so weiter. Ja, warum müssen Frauen kochen? Steht es in der Bibel, die Frau muss kochen oder so? Nein, es steht es nicht. Es steht nicht in der Bibel. Aber woher haben wir das? Ich sag mal so, wegen der Tatsache, dass sie die Kinder zur Welt bringt, tendiert das größte Teil der Verantwortung auf sie zu fallen. Ja, okay, ne? Der Mann hat keine Gebärmutter, die Frau hat die Gebärmutter. Und deswegen ist es ja so naturgemäß, dass die Frau Kinder zur Welt bringt, das heißt 9 Monate lang hier, ne, das Kind im Bauch trägt. Und das hat, zieht eine Reihe Folgen hinter sich, und zwar, ne, dass sie sich schützen muss, diese 9 Monate. Das heißt, es gibt, okay, Frauen, die jetzt bis zum letzten Tag der Schwangerschaft noch arbeiten gehen. Okay, es gibt solche Frauen, aber ich würde sagen, die Regel ist, dass eine Frau sich, ne, schonen sollte in dieser Zeit. Aber damit sie sich schonen kann, dann braucht sie auch einen Mann, der arbeitet und das Geld bringt, damit sie, ne, sich schonen kann. Das heißt, sie bleibt zu Hause, sie schont sich, sie bleibt zu Hause, der Mann geht arbeiten. Ja, warum? Weil jemand muss dann für die Mäuler sorgen, ne? Die Mäuler stopfen sozusagen. Und wenn die Frau jetzt zu Hause bleibt und die Kinder pflegt, das heißt, die Kinder brauchen Milch, ne? Was die Mutter hat, ne? In der Brust. Und die Kinder mussten dann auch gesäubert werden und so weiter. Das heißt, naturgemäß ist das so, ne? Der Mann, der hat keine Gebärmutter, der muss arbeiten, um seine Kinder, ne, zu ernähren. Das heißt, die Kinder, die er gezeugt hat mit der Frau. Und deswegen ist es dann so logisch, dass es so ist. Aber ich habe es hier absichtlich betont, die Verantwortung über den Haushalt ist nicht ausschließlich von der Frau. Das heißt, es gibt Leute, die denken, die Frau arbeitet zu Hause, macht den Haushalt und der Mann nicht. Der Mann sitzt sich hin und guckt Fernseher und die Frau, ne, muss ihn bedienen, muss alles bringen zu ihm, ne, und er sitzt da und guckt fern, ne. Das ist falsch. Das ist eine falsche Idee. Das heißt, dass die Frau den Haushalt macht, ne, kommt davon, ne, von diesen Tatsachen, dass die Frau, okay, die Kinder bekommt und so, aber das steht nicht in der Bibel, ne? Die Frau muss das machen. Nein. Und zum Gegenteil, ne, der Mann sollte auch die Frau helfen. Ja. Hauptsächlich, wenn die Frau Kinder hat, dann ist es noch schlimmer, weil, ne, die Kinder, ne, die sorgen für ganz, ganz viel Arbeit, weil die müssen gepflegt werden und aufgepasst werden und gesäubert werden und dann müssen essen und so weiter. Das ist eine Riesenarbeit. Und für eine Frau ist es sehr, sehr viel Arbeit. Deswegen soll der Mann auch helfen, die Frau auch helfen, wenn sie kleine Kinder hat. Und wenn dann auch die Frau außerhalb arbeiten geht, dann noch mehr. Ne? Das heißt, als Betty und ich geheiratet haben, dann habe ich ihr gesagt, wenn du außerhalb arbeiten gehst, dann übernehme ich die Hälfte vom Haushalt. Ne? Und das versuche ich auch zu halten. Dieses Wort versuche ich auch zu halten. Das heißt, okay, ich koche nicht, aber ich wasche die, wie heißt das auf Deutsch, ist das, ne? Ne? Das Geschirr und so, das heißt die Pfannen und so weiter. Und kaufe ihr auch einen Trockner oder eine ganz moderne Waschmaschine und auch ein ganz moderne Geräte und so, dass sie weniger Arbeit hat. Und versuche auch meine eigenen Sachen organisiert zu halten, meine eigenen Klamotten auch organisiert zu halten, meinen Kleiderschrank organisiert zu halten, so gut es geht, damit sie weniger Arbeit hat und so weiter. Oder wenn ich esse und vom Tisch aufstehe, dann nehme ich mein Geschirr und bringe es zur Spüle und so weiter. Das steht nicht in der Bibel, dass die Frau den Haushalt machen muss. Es steht nicht in der Bibel, ganz klar. Und sogar, das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Die Bibel redet viel über Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das heißt, Gerechtigkeit bedeutet auch, dass Mann und Frau ungefähr die gleiche Menge an Arbeit haben. Dass nicht einer belastet wird, überbelastet wird und der andere setzt sich hin und kreuzt die Arme. Ne? Das ist falsch, das ist gegen die Bibel. Die Aufgabe der Hausfrau ist dann auch, die finanziellen Ressourcen der Familie gut zu verwalten. Viele Familien wurden finanziell ruiniert wegen schlechter Verwaltung, Desinteresse oder Faulheit. Ne? Es gibt Frauen, die dann denken, ja, mein Mann verdient Geld und ich muss ausgeben, muss dafür sorgen, dass es dann auch rechtzeitig ausgegeben wird, sozusagen. Ne? Und dann, okay, dann ist die Familie pleite oder dann ist der Mann pleite oder dann gibt's viele Probleme und so, weil die Frau, wenn jetzt eine Frau nur denkt, ausgeben, ausgeben. Und deswegen soll die Frau es gut verwalten, sparsam sein und so weiter. Und auch fleißig selber arbeiten. Das heißt, so wie hier, früher haben so ein Hemd flicken oder so, nicht gleich wegwerfen oder so, oder wenn irgendwas kaputt ist, nicht gleich neu kaufen, sondern versuche das mal zu reparieren oder so. Oder der Mann, das kann das auch machen, Sachen reparieren zu Hause und so weiter. Die Frau, die muss für Ordnung im Haushalt sorgen, den Zeitplan organisieren, Prioritäten stellen. Damit es klappt, eine gut organisierte Wohnung zu haben, bedarf es Anstrengung und Fleiß. Das ist ganz klar in Sprüche 31, was wir gelesen haben. Diese Frau, diese tugendhafte Frau, ganz fleißig, ganz, ganz fleißig, was nicht heißt, dass der Mann faul ist. Nein, die Frau ist fleißig, der Mann ist fleißig. Ja, damit sie Freude daran hat, muss sie die Arbeit als einen Segen betrachten. Arbeit ist göttlich. Das haben wir schon gesehen im Heft Nummer 2, das christliche Leben, Arbeit ist ein Segen und auch die Arbeit im Haushalt ist ein Segen. Die Ehefrau, die sich in ihrer Arbeit freut, stabilisiert ihr Zuhause. Wenn eine Frau sich freut, ihre Arbeit zu machen, dann ist es gut. Werden wir gleich kommentieren. Jetzt noch ein paar Eigenschaften. Die tugendhafte Frau, Eigenschaften der tugendhafte Frau, was Sprüche 31 listet. Sie ist fleißig, sie ist klug, stark, eine gute Hausfrau, weise, wohltätig, verantwortungsvolle Mutter und Ehefrau, gottesfürchtig, gläubig. Hier ein paar Sachen, okay, das sind ja keine Gesetze, das sein muss. Das sind, ich sag mal so, dieser Text steht in der Bibel, nicht als ein Gesetz, jede Frau muss so sein, aber das sind gute Ideen, gute Ratschläge. Man kann sich da spiegeln, wenn man Ideen braucht, kann man sagen, so sollte man sein. Und ist wichtig auch, dass diese ganzen Details da stehen, dass schon vor 3000 Jahren es Frauen gab, die rausgingen, die handelten, die kaufen und verkaufen auf dem Markt und Grundstücke kauften und verkauften und so weiter, damit wir wissen, dass es auch heute kein Problem ist, wenn Frauen sowas machen, rausgehen und handeln und ihre Geschäfte machen und Ertrag haben, das heißt, für so und so viel irgendwas kaufen und dann für mehr Geld verkaufen und so dann auch Geld verdienen, Geld verdienen. Gut, auf der nächsten Seite, sie organisiert die Kleidung der Familie und die gesunde Ernährung. Heutzutage ganz, ganz wichtig, wo so viele Chemikalien in den Nahrungsmitteln sind, gesunde Ernährung für die Familie, ganz wichtig. Steht früh auf, bereitet die Kinder für die Schule vor, ist sparsam, hat einen noblen Charakter. Durch ihre Kleidung offenbart sie Bescheidenheit und Demut. Auch ein wichtiger Aspekt für Frauen, was wir schon, sagen wir so, öfter im Laufe der Zeit kommentieren, dass christliche Frauen sich nicht hier sinnlich oder die Blicke auf sich ziehen soll, sondern hier Bescheidenheit und Demut durch ihre Kleidung. Die Kleidung muss nicht hier, soll nicht oder darf nicht hier zerrissen oder schmutzig sein, sondern ne, ich sage hochwertig, aber gleichzeitig hier nicht luxuriös. Ne? Hochwertig und luxuriös sind noch zwei ganz verschiedene Wörter. Nächste Überschrift, die Frau arbeitet außerhalb und verdient Geld. Ne? Haben wir schon gesehen, Sprüche 31, wo die Frau ein Geschäft leitet und Geld verdient. Ne? Ganz wichtig. Ist kein Problem. Das heißt, in meiner Kindheit hat man darüber diskutiert, dürfen Frauen ne, außerhalb arbeiten? Früher hat man darüber diskutiert. Ne? Aber wenn ich so heute die Bibel lese, sehe ich nicht, dass die Bibel irgendwo verbietet, dass die Frau arbeiten gehen dürfte. Ne? Das sehe ich nicht in der Bibel, finde ich nicht in der Bibel. Früher hat man das diskutiert. Ne? Das ist so eine kulturelle Sache, aber nicht aus der Bibel. Aber, man muss hier da auch ein Aber dazu schreiben, ne? Dass diese Tätigkeiten nicht dazu führen sollen, dass die Verantwortung über die Erziehung der Kinder vernachlässigt wird. Ganz klar, ne, wenn jetzt eine Frau kleine Kinder hat, die jetzt erzogen werden müssen, das heißt, die in einer Phase des Lebens sind, wo jetzt die Erziehung ganz wichtig ist, wo die Aufmerksamkeit der Eltern ganz wichtig ist, dass die Eltern sich beschäftigen mit dem Kind, dass die Eltern viel Zeit mit den Kindern verbringen. Am Anfang, wenn ein Kind klein ist, ne, dann, okay, dann muss man das schon in Frage stellen. Muss jetzt wirklich eine Frau, die jetzt Kinder hat, die kleine Kinder hat, wirklich irgendwo hingehen, um Geld zu verdienen? Ne? In diesem Fall, aber das ist nur eine kleine Zeitspanne des Lebens. Ich sage mal so, in Deutschland hat ein Ehepaar im Durchschnitt 2 Kinder. Und ich sage mal so, wenn diese Kinder in einer Spanne von 2-3 Jahre kommen, ne, das heißt, vom Zeitpunkt, wo die Frau schwanger geworden ist, bis das letzte Kind jetzt 7 oder 8 Jahre alt ist, dauert ungefähr 10 Jahre. Das heißt, die Frau, die widmet 10 Jahre ihres Arbeitslebens dafür, für die Kinder zu erziehen, bis sie dann so zur Schule gehen und dann kann die Frau wieder arbeiten gehen. Das heißt, 35 Jahre, noch 35 Jahre lang, sehr lang. Das heißt, die widmet jetzt ne, 10 Jahre und die restlichen 35 Jahre kann sie Geld verdienen gehen, wenn sie will. Niemand ist auch gezwungen. Ne? Es ist einfach ehrenhaft, wenn ein Mann arbeitet und eine Frau arbeitet. Es ist einfach ehrenhaft. Die Bibel ne, lobt keineswegs Menschen, die jetzt die Faulheit lieben oder ne, die immer auf der faulen Haut liegen, immer ein bisschen schlafen, ein bisschen ne, entspannen und so weiter und so weiter. Ne. Das kann man in den Ferien machen, aber die Bibel lobt Menschen, die Arbeit schätzen, die fleißig sind, ne. Sowohl Mann wie Frau, sowohl zu Hause als außerhalb von zu Hause. Die Hausfrau schätzen, auch ein ganz wichtiges Thema, ne, weil es dreht sich alles um Geld heutzutage, um Geld. Ne. Damals hat sich nicht alles um Geld gedreht, weil damals hat man viel auch so Geschäfte gemacht, Tauschgeschäfte, versteht ihr? Ne, man hat hier eine Kuh getauscht um 5 Esel oder sowas in der Art, ich weiß nicht genau, ich sage es so, nur so, ne? Damit ihr das versteht, oder 2 Kleider um ein Lamm oder so hat man das getauscht. Ne? Aber heute geht's alles um Geld. Und weil die Frau, die Hausfrau, kein Geld verdient von ihrer Arbeit, ne? Dass sie macht von 6 Uhr morgens bis um 10 Uhr abends, arbeitet sie, pflegt die Kinder, pflegt das Haus, macht den Haushalt, kocht und putzt und alles, aber verdient kein Geld. Und deswegen schätzen viele Menschen diese Arbeit nicht. Und deswegen sind dann auch viele Hausfrauen deprimiert, ne? Traurig, deprimiert, weil sie ein kleines oder ein Selbstwertgefühl haben, was sehr klein ist, versteht ihr? Und das ist nicht biblisch, das ist nicht korrekt. Das heißt, man soll die Hausfrau schätzen. Das heißt, der Ehemann, Er muss zu Hause ankommen und sagen, liebe Frau, ich bin vom Herz, tiefsten Herzen dankbar, dass du das alles machst. Ne? Eigentlich müsstest du dafür Geld verdienen und so weiter oder sagen, oder dann, wenn die Frau kocht und sagt, oh, wie lecker hast du gekocht, oder wenn die Frau hier, ne, die Kinder pflegt, oh, wie toll machst du das mit der Pflege der Kinder und so weiter. Das heißt, schätzen, ihre Arbeit schätzen, damit sie ein Wertgefühl hat, damit sie, ne, ein Selbstwertgefühl bekommt. Total wichtig, ne? Weil, ne, wenn jetzt eine Frau denkt, ich bin nichts wert, ich racke mich ab hier den ganzen Tag und niemand sagt danke, ne? Versteht ihr? Es gibt viele Menschen, die denken, man muss nicht danken, ne? Die Frau, die hätte quasi die Pflicht, das zu tun, die muss das jetzt tun, man muss nicht danken, ne? Das ist falsch, total falsch. Die Frau hat schon eine Option, die hat schon sich schon entschieden, das zu machen. Die könnte alles hinwerfen und sagen, nee, das ist mir zu viel, ich gehe einfach weg, ne? Okay, ne? Die könnte das machen, aber die macht das nicht aus Liebe. Ne, und es gibt Leute, die nicht auf den Gedanken kommen, hinzugehen und sagen, danke, dass du das alles machst, ne? Wir freuen uns und was wäre aus uns, wenn du das nicht machen würdest und so weiter, etc. Ne, total wichtig, die Hausfrau zu schätzen. Ne? Auch wenn, ich sag mal so, ne, wenn jetzt das Essen ein bisschen zu salzig ist oder so, ne? Was mache ich, ne, wenn meine Frau jetzt, das ist schon ein paar Mal passiert, dass das Essen so ein bisschen zu salzig war, was mache ich? Ne, ich beschimpfe sie nicht, sondern ich denke, sie hat sich 2 Stunden Mühe gemacht hinter dem Herd, um das hier zu kochen, und dann hat es nicht so 100% geklappt. Das heißt, ich muss diese 2 Stunden jetzt würdigen und sagen, toll, dass du das gemacht hast. Wenn jetzt ein bisschen zu salzig geworden ist, was machen wir dann? Okay, ich nehme hier ein bisschen einen Salat oder irgendwas und mische, oder ich tue hier ein bisschen mehr Kartoffeln rein oder etc. Ich finde schon einen Weg, um das zu umgehen, weil sie hat sich diese Mühe gegeben, diese Arbeit gegeben. Ne, ich hatte in dieser Zeit was anderes gemacht. Ne, ich habe da Geld verdient, ne, und sie hat hier kein Geld verdient, aber sie hat trotzdem gearbeitet. Und deswegen ist total wichtig, ne, dass man das macht. Und wenn jetzt eine Frau über viele Jahre nie ein Dankeschön bekommt, nie ein Lob bekommt, vielleicht wird sie depressiv oder irgendwann trifft sie irgendwo einen Mann, die ihr sagt, du bist schön, du bist so lieb, du bist so nett, du kochst so gut und so, ne? Das heißt, bekommt von einem anderen ein Lob und so, was sie nicht zu Hause bekommt. Was passiert dann? Ne? Hier steht es auf dem Blatt. Das heißt, ne, oft passiert hier ein Ehebruch oder so, nicht aus heiterem Himmel, sondern ist nur eine Folge von Missbrauch oder von Misshandlung, quasi eine Art Misshandlung. Wenn jetzt eine Frau immer über Jahre immer kocht und putzt und den Haushalt macht und nie ein Dankeschön dafür bekommt, ne, dass da irgendwas fehlt in ihrer Seele, dass sie traurig wird oder depressiv wird. Und dann können auch schlimme Sachen passieren. Zum Beispiel, dass sie jetzt auch weniger Liebe und Zärtlichkeit ihren eigenen Kindern schenkt. Ja, weil sie selber sich nicht geliebt fühlt. Und wenn man Liebe geben soll, dann muss man auch irgendwo diese Liebe haben. Sozusagen einen seelischen Bankkonto der Liebe sozusagen. Das heißt, ne, wenn man anderen lieben sollen, dann sollen wir auch uns geliebt fühlen. Ja, das alles sind so wichtige Informationen, dass wir Christen pflegen sollen. Das heißt, wir Christen glauben daran, dass der Mann arbeiten geht und die Frau auf die Kinder aufpasst und die Kinder erzieht zu Hause. Und deswegen, ne, muss sie dann auch zeitweise ihre Arbeit aufgeben. Und deswegen müssen wir das hier besprechen und sagen, aber sie muss geschätzt werden für diesen Opfer, was sie macht. Das ist ein Opfer, was sie macht. Gut, nächste Überschrift, Vorschläge zur Wachsamkeit. Da heute das Thema die Frau ist, ne, mache ich hier ein paar Vorschläge für die Frau. Wie in der letzten Lektion, die Männer haben wir besprochen, heute die Frauen. Fehler, die gläubige Frauen vermeiden sollen. Zickig sein, rebellisch, dominant, autoritär, die Zunge nicht kontrollieren oder immer unzufrieden sein, schlampig, konsumorientiert, eitel, ungeduldig, unverantwortlich oder uninteressiert bei ihren ehelichen Pflichten ohne triftigen Grund. Ja, hier könnten wir diese Liste noch erweitern, aber hier ein paar Punkte, wo die Frauen hier besonders nachdenken sollten. Und letzte Überschrift, Vorbild für die Töchter. Gläubige Frauen sollen Vorbilder sein für ihre Töchter und anderen jüngeren Frauen. Titus 2, 3 bis 5. Sie lehren durch Vorbild und Wort, zu glaubende Frauen werden, ihre Ehemänner zu respektieren, gute Haushälterinnen zu sein, zärtlich und so weiter. Ich lese mal hier die Aufgaben, die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Was ist das Gegenteil von aufbrausend und überheblich? Frage Nummer 2, was bedeutet Mutter zu sein? Und Frage Nummer 3, wie kann man die Arbeit einer Hausfrau mehr Wertschätzung entgegenbringen? Halleluja. Amen.